Die Lindenstraße, das war ein großes Unternehmen. Kein Mensch wusste so genau, wie man sowas macht, außer Geisendörfer. Da gibt es ja englische Vorbilder, die hatte er studiert und er versuchte, das ins Deutsche umzusetzen. Ein sehr engagierter Mann. Innerhalb der ARD gab es ein großes Gezerre, welcher Sender das machen sollte. Die Münchner hatten es so gut und es war auch auf München konzipiert. Die Lindenstraße ist ja in München und ist in Köln-Bocklemünd aufgebaut. Dort ist sie zu besichtigen. Mit allen hervorragenden Produktionsmöglichkeiten, die der Westdeutsche Rundfunk bieten kann, haben wir das angefangen.
Und damit herzlich willkommen zur kompakt komprimierten Medienviertelstunde mit Jörg Wagner hier im RBB Inforadio. Sie hörten eben Friedrich Nowotny, von 1985 bis 95 Intendant des Westdeutschen Rundfunks, und damit war er auch verantwortlich für die Einführung der Dauerserie Lindenstraße. Die Dauer hat nun ein Ende. Das erste teilte am Freitag mit: Die wöchentliche Serie Lindenstraße wird nach über 34 Jahren nicht fortgeführt. Die Fernsehprogrammkonferenz der ARD hat sich mehrheitlich gegen eine Verlängerung des Produktionsvertrages mit der Geißendörfer Film- und Fernsehproduktion ausgesprochen. Die letzte Folge der Serie wird im März 2020 im Ersten ausgestrahlt. Mehrheitlich heißt, es gab Pro und Contra und am Ende hat das Contra überwogen. Ich fragte WDR-Fernsehdirektor Jörg Schönenborn, was denn letztlich gegen eine Fortsetzung gesprochen habe.
Ich glaube, dass je nach Perspektive die Lindenstraße anders gesehen wird. Für uns im WDR ist sie ein Stück von uns. Wir sind dankbar, dass die ARD sie seit über 30 Jahren mit uns produziert, und andere haben den Blick auf die Kosten gesehen. Unser aller Budgets sind schmaler geworden. Und da kommt dann offenbar irgendwann der Punkt, wo man sagt, das können oder wollen wir uns jetzt nicht mehr leisten. Und das war dann letztlich mehrheitlich auch die Stimmung in der ARD.
Kurze Nachfrage, was kostet die Serie?
Wir können leider über solche Vertragspreise nicht sprechen. Das hat mit der rechtlichen Bindung an den Produzenten zu tun. Aber es geht natürlich bei einer wöchentlichen Serie schon um einen Millionenbetrag jedes Jahr. Also wir sprechen nicht über Kleingeld.
In der Pressemitteilung, die der WDR herausgegeben hat, wurde Volker Herres, Programmdirektor, das erste zitiert: Das Zuschauerinteresse und unsere unvermeidbaren Sparzwänge sind nicht vereinbar mit den Produktionskosten für eine solch hochwertige Serie. Herr Schönborn, nun ist ja die ARD gerade am Sonntagabend nicht zu einem Quotenprogramm verpflichtet. Warum ist die Sehbeteiligung in diesem Fall ein Argument gewesen?
Es gibt zwei Sichtweisen auf die Lindenstraße. Das eine ist, dass es, glaube ich, eine Sendung ist, die einen harten Fanclub hat, wie ganz wenige unserer Programme. Und das führt dann eben dazu, dass selbst wenn sie wegen Wahlen ausfällt, doch erhebliche Zuschauerscharen zu One gehen oder sie spät in der Mediathek sehen. Aber der andere Blick ist eben, es waren mal vor 10 Jahren noch 3-4 Millionen. Es sind jetzt noch gut 2 Millionen. Und leider muss man sagen, ja, die Tendenz geht jedes Jahr ein bisschen nach unten.
Produzent Hans W. Geißendörfer und seine Tochter und Nachfolgerin Hanna reagieren verärgert. Zitat: Wir sind bestürzt und können nur unser Unverständnis zum Ausdruck bringen, dass die ARD es offenbar nicht mehr als ihren Auftrag sieht, die Serie fortzusetzen, zu deren Kern es gehört, diese Haltung zu vertreten. In Zeiten von Rechtsruck und Ausländerfeindlichkeit sei die Serie wichtiger denn je. Herr Schönborn, kann denn der WDR die Serie nicht mit denen gemeinsam fortsetzen, die für eine Vertragsverlängerung gestimmt haben?
Also leider ist das eine Serie, die wir wirklich nur gemeinschaftlich stemmen können, weil fiktionales Programm sehr viel teurer ist als zum Beispiel Dokumentationen oder Nachrichten. Und das ist auch der Grund dafür, warum sie ja zum Beispiel in dritten Programmen sehr selten fiktionale Neuproduktionen haben. Also wirtschaftlich muss man sagen, kann man so etwas wirklich nur für das Gemeinschaftsprogramm stemmen. Zu dem, was Sie zitiert haben, kann ich nur sagen, ich bin Hans und Hanna Geißendörfer wirklich dankbar. Ich habe sie immer wieder erleben dürfen. Sie machen die Lindenstraße mit großer Leidenschaft. Und vielleicht muss man dann einfach heute eher auf das blicken, was wir haben und hatten, und stolz drauf sein, dass die Lindenstraße diese mehr als 3 Jahrzehnte wirklich dazugehörte in der Bundesrepublik. Und insofern spricht aus den Sätzen, die Sie gesagt haben, die Sie zitiert haben, Enttäuschung, die ich gut verstehen kann, aber eben auch die Kraft, die Lindenstraße so lange so erfolgreich gemacht hat.
Nun gibt es sehr viel Trauer und auch, ja, ich will nicht sagen Zynismus, aber auch Kritik im Netz an dieser Entscheidung der ARD. Ich möchte mal vielleicht eine sarkastische vorlesen. Mark Thomas schreibt, die Lindenstraße wird nicht wirklich eingestellt. Die ARD arbeitet bereits an Game of Linden mit mehr Gewalt, mehr Sex und endlich mehr Drachen. Ich bin schon gespannt drauf. Seriös nachgefragt, Herr Schönborn, welches Nachfolgeformat soll denn auf diesem Sendeplatz 18.50 Uhr am Sonntagabend nach 35 Jahren realistisch funktionieren? Ist das auch diskutiert worden?
Ja, darüber haben wir in den letzten Jahren immer wieder diskutiert und ich glaube, es wäre Leichenfledderei gewesen, wenn wir jetzt schon neue Programme entwickelt hätten, bevor es überhaupt eine Entscheidung gegeben hat. Die Entscheidung ist ja noch nicht sehr alt. Insofern werden wir die Zeit jetzt nutzen. Was man aber, Herr Wagner, schon sehen muss, ist, dass wir aus der Sicht eines Programmplaners am Sonntagabend in der ARD in einer schwierigen Situation sind. Wir haben zuerst Sport mit der Sportschau, dann haben wir Politik mit dem Bericht aus Berlin, dann haben wir die Lindenstraße, dann haben wir die Reportagen im Weltspiegel. Das hat damit zu tun, dass all diese Sendungen seit Jahrzehnten im Programm sind, aber nicht dem entsprechen, was man heute Audience Flow nennt. Also das, was man als Zuschauer erwartet, dass so die nächste Sendung ein bisschen zur Stimmung der vorangegangenen passt. Und deshalb bin ich sicher, dass wir, wenn die Lindenstraße dann in anderthalb Jahren leider Geschichte ist, auch drauf gucken müssen, was erwarten Zuschauer, die vorher Politik gesehen und nachher den Weltspiegel erwartet haben, was erwarten die dazwischen? Ich glaube, damit müssen wir uns jetzt befassen.
WDR-Fernsehdirektor Jörg Schönborn zum mehrheitlichen Beschluss, die ARD-Serie Lindenstraße im März 2020 zu beenden. Eine Woche lang hat sich die ARD auf allen ihren Kanälen mit dem Thema Gerechtigkeit beschäftigt. Also wir, die Journalisten, haben darüber berichtet, wie fair es in unserer Gesellschaft zugeht. Aber wie sieht es eigentlich in unserer Branche aus? Immer mehr Journalisten in Deutschland sind nicht bei Sendern oder Verlagen angestellt, sondern arbeiten frei, also von Beitrag zu Beitrag, von Sendung zu Sendung. Für viele Journalisten ist es schwierig, sich so zu finanzieren. Dani Buß, auch ein Freier wie ich, mit seiner Beobachtung und Einschätzung.
Es gibt ja grundsätzlich eine Art Honorargefälle in der Branche. Eine Faustformel ist, das Geld liegt mit wenigen Ausnahmen, vor allen Dingen beim Fernsehen. Dann kommen öffentlich-rechtliche Radiosender und Zeitschriften, dann Privatsender und dann die klassische Presse, also Tageszeitung und auch aktuellen Online-Portale. Und dann kommt es noch darauf an, was die einzelnen Journalisten machen. Terminjournalismus, mal eben schnell auf eine Pressekonferenz gehen, das lohnt sich oft, ist ja schnell erledigt. Wer aber tatsächlich recherchiert, also für Tiefgang bei einem Thema sorgt, macht das oft auf eigene Kosten, zumindest zum Teil für das gute Gefühl, muss man sagen. Und wer dann noch für eine Geschichte reisen muss, gerade auch noch ins Ausland, der hat oft ein Problem mit seinen Honoraren.
Es ist jetzt aber ein bisschen abstrakt. Kann man das irgendwie unterfüttern?
Naja, also meine Kollegin Sophia Münder hat bei ZAP, auch dort haben sich die Kollegen mit dem Stichwort Gerechtigkeit im Journalismus beschäftigt, mit mehreren Kollegen unterhalten und sie auch besucht. Zum Beispiel Bärbel Triller, die zweifellos ein sehr wichtiges Thema bearbeitet, nämlich die Pflege und die Zukunft der Pflege in unserer ja älter werdenden Gesellschaft. Was hier passiert, recherchiert sie für Fachmagazine und Zeitungen und ein Text von 5000 Zeichen. Das kann gut bebildert beispielsweise eine ganze Zeitungsseite in Regionalzeitungen füllen, bringt ihr 80 Euro für eine recherchierte Geschichte. Naja, und gerecht findet sie das jedenfalls nicht.
Ich finde es einfach schade, dass man das, was man mal gelernt hat, was man, wie ich meine, eigentlich wohl auch ganz gut kann, dass man von dieser Arbeit nicht unbedingt leben kann.
Und der Ausweg sind dann zusätzliche Jobs. Man hat das im Hintergrund vielleicht gehört. Sie war im Auto unterwegs. Die Kollegin macht nämlich nebenbei Botendienste. Und dann machen die Kolleginnen und Kollegen Corporate Publishing, also Magazine, die Unternehmen oder Verbände bezahlen, wie das Bordmagazin der Bahn, bei dem es nicht um Werbung für die Bahn geht in den einzelnen Geschichten oder Interviews mit Prominenten, aber Journalisten dann doch von dem Konzern bezahlt werden, über den sie vielleicht irgendwann in ihrer weiteren Laufbahn auch nochmal klassisch berichten werden. Ein Thema, das kaum diskutiert wird und über das praktisch niemand auch offen reden möchte, sind hauptberufliche Hobbyjournalisten, wie ich sie mal nennen will. Kollegen, die von einem ordentlichen Erbe leben oder bei denen die Partner in anderen Branchen so viel verdienen, dass es nicht darauf ankommt, mit dem Journalismus Geld zu verdienen oder eine Familie auch unterhalten zu können.
Was wir ihnen aber dann doch gönnen.
Natürlich, also kein Neid, ne? Aber wenn Journalismus ein Luxusjob ist, dann kann sich das auch auf die Berichterstattung auswirken. Davor warnt jedenfalls ist der Kollege Benno Stieber, der den Berufsverband Freischreiber gegründet hat.
Das würde ja auch ein bisschen die Frage stellen, ob da nur noch bestimmte Themen vorkommen oder bestimmte Themen eben auch nicht mehr vorkommen, nur noch aus der Perspektive von Häuslebesitzern und jungen Erben geschrieben wird, was auch immer.
Benno Stieber hat ein interessantes Modell, wie ich finde. Er hat in einer App auf dem Handy für jeden Auftrag, den er etwa für eine Zeitung oder ein Magazin übernimmt, einen Countdown laufen. Er nennt das eine Tankuhr für Journalismus, damit er nicht länger arbeitet, als dann tatsächlich auch bezahlt wird, vereinbart ist. Das ist ein Kompromiss, der aber im Zweifel eben dann auf Kosten der Recherche geht. So wirklich löst das Problem, glaube ich, auch nicht.
Daniel Buß zur ARD-Themenwoche Gerechtigkeit aus der Perspektive vieler freier Journalistinnen und Journalisten. Dem ORF drohe derzeit die größte existenzielle Krise seit seinem Bestehen. Man befürchte die absichtliche Zerstörung des öffentlich-rechtlichen Senders über einen wirtschaftlichen und politischen Zangengriff. Diese dramatischen Worte stammen aus einer Resolution des ORF-Redakteursrates in dieser Woche. Dieter Bornemann ist Vorsitzender des Redakteursrates und ich fragte ihn, was sich denn seit der Sondersendung des Medienmagazins im Mai aus Wien verändert habe, dass man sich jetzt an die Öffentlichkeit gerichtet habe mit dieser Resolution.
Weil sich in den letzten Wochen und Monaten herausgestellt hat, dass das durchaus ein realistischer Plan der Regierungspartei FPÖ ist, den ORF in seiner jetzigen Form nicht mehr haben zu wollen. Also der Vizekanzler Strache und FPÖ-Parteichef hat in einem Interview in diesen Tagen konkret gesagt, das dänische Modell gefällt ihm sehr gut, dass da umgestellt worden ist von der Beitragsfinanzierung auf die Budgetfinanzierung, was zur Folge hatte, dass der dänische Rundfunk gleich einmal einen großen Teil der Gebühren, nämlich gleich 20%, eingebüßt hat. Dazu kommt noch, dass mehrere Sender zugesperrt werden müssen im Radio- und im Fernsehbereich und hunderte Journalisten ihren Job verlieren. Also das ist ein Modell, das uns überhaupt nicht gefällt. Also die Intention scheint zu sein, den ORF auf alle Fälle stärker an die Kandare zu nehmen. Auf der einen Seite über die finanzielle Art, nämlich der Finanzierung, dass es nicht mehr die unabhängige Gebührenfinanzierung gibt, sondern die staatliche Finanzierung aus dem Budget, wo dann unser Generaldirektor jährlich mit dem Finanzminister verhandeln muss, wie viel Geld es noch gibt. Und auf der anderen Seite der politische Angriff, dass der ORF für obsolet erklärt werden soll. Und das halten wir beides für extrem problematisch.
Nun schrieb die Kronenzeitung, während viele in Österreich eine Abschaffung der Rundfunkgebühren fordern, wollen die ORF-Redakteure noch mehr Geld. Aber wie vermitteln sie es denn, dass es ihnen gar nicht darum geht?
Was die Kronenzeitung nicht geschrieben hat, ist, was die Zerstörung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Österreich bedeuten würde, journalistisch, nämlich, dass die Kronenzeitung das größte und wichtigste Medium des Landes wird, anstatt des ORF. Und dass die da Eigeninteressen haben, ist nachvollziehbar. Das verstehe ich aus Ihrer Sicht natürlich, aber ich finde nach wie vor, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk das bessere Modell ist, um qualitativen Journalismus zu machen und nicht Boulevardzeitungen.
Nun haben Sie mehrere Forderungen aufgestellt. Welche sind denn für Sie jetzt sozusagen die wichtigsten?
Na, das ist unterschiedlich. Auf der einen Seite gibt es die Forderungen, dass wir eine wirtschaftliche Absicherung brauchen in Form von der Gebührenfinanzierung, dass wir eben nicht jährlich ein Budget ausverhandeln müssen, dass Langfristplanung notwendig sein muss. Auf der anderen Seite die sogenannte Streaming-Lücke soll geschlossen werden. Das heißt, immer mehr Menschen schauen nicht mehr traditionell über ein Fernsehgerät das Programm an, sondern konsumieren unsere Produkte am Laptop oder am Handy oder am Tablet und sind dafür eigentlich nicht gebührenpflichtig. Und das sollte man ändern. Und dann gibt es 300.000 Haushalte in Österreich, die gebührenbefreit sind. Das steht so im Gesetz, aus meist sozialen Gründen. Und während die Telekom-Betreiber dieses Geld erstattet bekommen, bekommt der ORF nichts davon. Und auf der anderen Seite wollen wir, dass die Unabhängigkeit gestärkt wird. Also zum Beispiel, dass die Möglichkeit besteht, dass auch Redakteursvertreter im Stiftungsrat vertreten sind oder auf der anderen Seite die Möglichkeit der Mitsprache bei Personalauswahl.
Nun kann man ja Forderungen aufstellen. Wie realistisch untermauern Sie diese Forderungen? Drohen Sie mit Arbeitskampf?
Nein, das ist nicht unsere Aufgabe.
Dieter Bornemann, Vorsitzender des ORF-Redakteursrates, zur Einschätzung der Lage um das Fortbestehen des österreichischen Rundfunks ORF. Am Ende dieses Medienmagazins hier im Inforadio, das Sie jetzt natürlich wieder anschließt an die aktuelle Verkehrs-, Deutschland-, Welt- und Wetterlage. Bleiben Sie also auf Empfang.